Jesus hat eine wunderbare Aussage gemacht. In Johannes 6, 47 steht es drin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also bei Nachdruck. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Doch eine tolle Sache. Wer an ihn glaubt, meint er natürlich, hat ewiges Leben. Weil glauben kann ja jeder irgendwas. Also jeder andere Glaube bringt nicht ewiges Leben. Aber wer an ihn glaubt und durch ihn an Gott, den Vater, den Schöpfer, der hat ewiges Leben. Und dieses wahrlich heißt, es ist wirklich so. Es ist die Wahrheit, was ich euch sage. Dass jeder, der an ihn glaubt, ein ewiges Leben hat. Das heißt, dessen Leben hat kein Ende, kein Abschluss. Es hört niemals auf. Kann man sich fast nicht vorstellen, ja, weil man denkt so ganz normal, ja, wenn ich mal sterbe, ist das Leben zu Ende. Aber das stimmt ja nicht. Es ist nur das Körperliche weg, momentan. Und dieses ewige Leben haben wir durch den Glauben. Und es hat angefangen, als wir uns bekehrt haben, als wir wiedergeboren wurden im Geist. Also nicht denken, ewiges Leben habe ich dann, wenn ich hier von der Erde abtrete und zum Herrn gehe. Du hast noch ein bisschen ein besseres, das stimmt, ja, aber das ewige Leben hat begonnen bei deiner Wiedergeburt. Und dieses ewige Leben bedeutet nicht nur, dass ich existiere, ja, sondern dass ich lebe. Weil existieren tun die anderen auch. Ja, die nicht an Jesus glauben, die existieren auch. Aber das ist kein Leben in Lebensqualität. Das ist der Unterschied. Weil die Wiedergeborenen, die sind mit der Herrlichkeit des Herrn in Verbindung und damit haben sie göttliche Lebensqualität. Das heißt, sie haben Leben in Überfluss, sagt Jesus in Johannes 10, Vers 10. Das lesen manche so, ja, steht da, wäre schön, wenn es so wäre. Aber es ist eine Tatsache, es ist eine göttliche Wahrheit, weil bekanntlich hat Jesus nicht gelogen. Und deshalb müssen wir diesen Vers auch im Glauben annehmen, dass wir durch ihn Leben in Überfluss haben. Das heißt, dass wir Lebensqualität haben. Aber es steht nicht da, dass das ein Leben in Überfluss im Luxus schwelgen heißt. Das ist ein bisschen ein falsches Verständnis vom Leben. Leben aus der Fülle Gottes, Leben aus der Quelle Gottes, das ist hier gemeint. Und wenn die Bibel von Leben spricht, da meint sie einfach mehr als nur existieren. Weil die Leute, wenn du fragst, ja, dann sagen sie, ja, ich lebe ja. Aber eigentlich ist ein Existieren, ein Leben ist was anderes. Und wir Christen, weil die wir aus Gott geboren sind, wir können mehr als nur leben oder existieren. Wir können leben in einer Lebensqualität, wenn wir mit ihm gehen. Ja, wenn wir bloß religiös angehaucht sind, funktioniert es nicht. Also wir müssen da schon schauen, was meint die Bibel wirklich mit Leben. Wenn die Bibel von Leben spricht, und da steht ja eigentlich relativ oft was drin über das Leben, dann meint die Bibel nicht in erster Linie dieses irdische Leben, sondern sie meint das himmlische, das geistliche Leben. Dieses Leben, das Gott damals Adam eingehaucht hat. Aus dem heraus ist dann irdisches Leben entstanden. Wenn du dir das vorstellst, Gott hat einen Menschen geformt nach seiner Vorstellung, nach seinem Bild, so mit Lehm und Ton und was weiß ich was alles. Der lebt nicht. Das kannst du so denken, ja, du hast als Kind mal im Sand gespielt und hast irgendwie mit Sand irgendwas geformt, aber das lebt nicht. So war es unter Strich mit dem Adam. Erst als Gott sein Leben in diesen Adam eingehaucht hat, ist er lebendig geworden. Weil Leben ist was anderes als Tod. Also tote Materie ist lebendig geworden. Und dieses Leben, das der Herr uns verheißen hat und gegeben hat, ist das Leben in Überfluss und bedeutet Leben in Gesundheit, in Kraft, in Freiheit, in Freude, in Erfolg, in Liebe, gesegnet sein, Gemeinschaft zu haben mit Gott und Gemeinschaft unter den Menschen, die sich verstehen, die vor allem die Christen, also etwas Sinnvolles. Ja, manche Menschen, die existieren und haben nur Stress und, ja, und Streit und was weiß ich was alles, was halt nicht schön ist. Gut, und die Bibel spricht eben oft von diesem Leben. Vielleicht hat es ja schon gemerkt, die Bibel benutzt sehr oft eine Bildersprache oder Gleichnisse, wie es Jesus oft gemacht hat. Zum Beispiel mit dem edlen Ölbaum, den Weinstock und die Rebern oder Brot hat er manchmal benutzt. Und so benutzt er auch Bilder, um das Leben auszudrücken oder darzustellen. Zum Beispiel heißt es einmal in Offenbarung 22,10 vom Wasser des Lebens oder Wasserquellen des Lebens in Offenbarung 7,17. Dann sagt Jesus, Brot des Lebens ist er, Johannes 6,32-35. Oder auch ein lebendiges Brot, Johannes 6,48-51. Dann heißt es auch in Johannes 8,12, dass er das Licht des Lebens ist. Oder der Baum des Lebens in Offenbarung 22,42. Das Buch des Lebens gibt es noch, Worte des Lebens in Johannes 6,68. Und letztendlich spricht der Paulus vom Siegeskranz des Lebens, der Jakobus 1,12. Oder eben vom Strom des Lebens wird in Offenbarung 22,1 gesprochen. Und auf den Strom des Lebens wollen wir heute ein bisschen schauen. Aber wie gesagt, es geht nicht um einen Strom in erster Linie, der Strom ist das Bild. Aber es geht um das Leben, das von Gott ausgeht und zu uns fließt. Und ich lese den Vers Offenbarung 22,1. Hier schreibt uns die Bibel, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Also ein Wasser des Lebens, ein frisches, lebendiges, klares, gesundes und sprudelndes Wasser hat er hier fließen sehen, und es ist aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorgegangen. Ja, wahrscheinlich hat es geglitzert, weil er schreibt hier wie Kristall. Dieses Wasser war sowas, ja, Intensives. Kann man versuchen, sich das vorzustellen? Vielleicht schafft man es, ich weiß es nicht. Aber es war halt was Besonderes. Also ein Strom von lebendigem Wasser. Ja, du hast schon mal ein totes Wasser getrunken, so richtig abgestandenes, fades Wasser. Es schmeckt einfach nicht. Aber ein frisches, lebendiges Wasser, da trinkst du und ah, das war jetzt richtig gut, sagt man dann. Ne? Das Wasser des Lebens ist so ein Wasser, das erfrischend ist. Und es kommt eben von Gott und von Jesus, vom Lamm Gottes, von seinem Thron aus. Und dann kommt es ja darauf an, wo fließt denn jetzt dieses Wasser überhaupt hin? Wo fließt denn dieses Leben hin? Es fließt nicht einfach so, mir nichts, dir nichts, aus Spaß ins Nirgendwo und versickert dann. Dieser Fluss hat ja auch einen Zweck. Und das wird uns auch weiter beschrieben, Offenbarung 22, Vers 2. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens. Und Achtung, habe ich eingeschrieben, es war nicht der Weihnachtsbaum, sondern es war der Baum des Lebens, dass da keiner eine Verwechslung einbringt. Es geht um den Baum des Lebens. Der Weihnachtsbaum ist kein lebendiger Baum. Der ist eigentlich schon tot, weil er abgeschnitten wurde. Und dieser Baum des Lebens, heißt es hier, der bringt 12-mal Früchte und trägt in jedem Monat seine Frucht. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Das ist interessant. Der Strom bewässert diesen Baum des Lebens. Er beschreibt hier das neue Jerusalem. Und da ist eine Straße und da ist der Strom. Und zwischendrin steht dieser Baum des Lebens. Und der Baum bringt Frucht. Jedes Monat neu. Und das heißt hier, die Blätter von diesem Baum, also nicht einmal die Früchte, die Blätter des Baumes sind Heilung. Hier schreibt er für die Nationen, also für die Menschen unterm Strich. Der Fluss hat einen Sinn. Aus diesem Fluss heraus entspringt eine Frucht und aus diesem Fluss heraus kann Heilung geschehen, weil dafür ist es da. Also wo dieser Strom fließt, entsteht Leben, weil er Leben in sich hat. Ja, dann geschieht Heilung, da kommt der Segen und das kommt ganz automatisch, kostenlos, umsonst. Das muss man sich nicht erst verdienen oder schöpfen oder irgendwie eine Pumpe reinbauen. Das kommt, der Strom fließt und der hört niemals auf. Ein paar Verse vorher sagt hier die Schrift, ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Das ist der Beweis, dass das stimmt, das gibt es umsonst. Ja, und wenn jemand dürstet nach diesem Leben, nach dieser Fülle Gottes, dann soll er sich melden, mehr oder weniger, und er bekommt umsonst Wasser des Lebens. Aber wie gesagt, es geht nicht ums Wasser, Es ist nur das Bild, es geht um das Leben, das da fließt. Und dieser Strom des Lebens ist für die, die glauben, dass sie ewiges Leben haben, weil auch dieser Fluss, dieser Strom hört nicht auf zu fließen. In diesem Fluss ist ewiges Leben enthalten. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir die Offenbarung chronologisch sehen und denken, ja, das kommt doch erst ganz zum Schluss, das steht ja ganz am Ende der Offenbarung. Nein, der Strom fließt, der hat noch nie aufgehört zu fließen. Und er wird auch nicht aufhören zu fließen. Also nicht sagen, ja, da müssen wir noch warten, bis der Strom irgendwann einmal fließt. Ja, der fließt, der ist unterwegs. Und die Glaubenden trinken daraus. Und sie empfangen dadurch ewiges Leben. Und dieses ewige Leben ist eben ein qualitatives Leben. Ein Leben mit Gott, dem Vater. Ein Leben mit Jesus. Ein Leben mit dem Heiligen Geist. Ein Leben im, ja, alle Zeit in allem Genüge, wie es die Bibel sagt. Und was du brauchst, gibt er dir, weil es alles in diesem Fluss enthalten ist. Gut, man kann auch mal umdrehen und sagen, es gibt auch einen Fluss der Sünde und des Todes und er entspringt aus Satan und ja, aus dem Sündenfall Satans und das ist sozusagen der breite Weg, der ins Verderben fließt. Ja, gibt es vielleicht auch, es steht jetzt nicht so genau als Fluss in der Bibel drin, aber wenn wir uns anschauen, die Bibel mit dem breiten Weg, der ins Verderben geht, Matthäus 7, 13, dann könnte man diesen Weg auch einmal als einen Fluss bezeichnen. Weil das ist das Erbe von Adam. Und das Erbe lautet Sünde und folglich Tod und nicht Leben. Im Römerbrief beschreibt uns der Paulus diese Sache ein bisschen genauer. Ich lese mal Römer 5, 12 und 14. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Also, die Sünde kam in die Welt durch Adam, weil er gesündigt hat und es ist, hat Adam weitervererbt, all seine Nachkommen haben diesen Tod mitgeerbt. Das heißt hier, es ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und selbst die, die nicht gesündigt hatten, die haben genauso das Problem, weil sie in der Gleichheit der Übertretung Adams stecken. Also die haben eben auch diese Sünde, diese Sündhaftigkeit geerbt. Und dann ist Tod die Folge und nicht Leben. Also brauchen sie den Fluss des Lebens, um wieder lebendig zu werden. Also dieser Adam, der erste Mensch, Gottes Schöpfung eigentlich, hat da richtigen, dicken Fehler gemacht und hat mit seiner Sünde einen Fluss auf der Erde in Gang gebracht, einen Fluss des Todes, können wir sagen. Nicht lebendiges Wasser, sondern eben Todeswasser. Damit hat er die Schleusen geöffnet und alle nach ihm stecken sozusagen in dem Fluss der Sünde und des Todes und leiden unter den Folgen dieses Sündenfalls. Ist ja klar. Wenn man unter dem Tod steht, wenn man als Sünder dasteht, von Gott getrennt ist, kann es einfach nicht gut klappen. Es ist unmöglich. Und wenn man sich wieder einmal ein Bild macht, wie ja die Bibel viel Bilder uns vorgibt, dann könnte man sich auch mal von dem Fluss der Sünde und des Todes ein Bild malen. Und da kannst du vielleicht vorstellen, ein Fluss voller Schmutz, Dreck, Müll, Gift, tote Tiere, Kloake, Bakterien, Viren, Schlangen, Alligatoren, Piranhas vielleicht noch. Ja, wenn man manchmal so Bilder sieht vom Ganges in Indien oder so in Asien, so total verschmutzte Flüsse, sind wahrscheinlich noch sauber im Vergleich zu diesem Fluss der Sünde und des Todes. Und wenn man da reinsteigt oder da drin ist, dann wird man krank, da verletzt man sich, man bekommt Entzündungen und man stirbt. Das ist eigentlich hundertprozentig. In diesem Fluss kannst du nur ein Verlierer sein. Und ich denke, freiwillig würde man noch niemals in so einen Fluss baden wollen, oder? Weil jeder weiß, wenn ich da reingehe, dann bin ich praktisch schon tot. Wenn man sich das jetzt einmal so bildlich vorstellt. Aber Tatsache ist, dass jeder Mensch, der von Adam abstammt, in diesem Fluss drin ist, weil er in der Erblinie Adams ist, weil er in dem Fluss von Sünde und Tod steckt. Der hat überhaupt keine Chance, da rauszukommen. Er befindet sich in diesem Fluss und da herrscht, wie die Bibel sagt, das Gesetz der Sünde und des Todes. Nach Römer 8,2. Also keine tolle Situation. Die Menschen haben es bloß nicht gemerkt, weil sie nicht gemerkt haben, dass es da noch einen anderen Fluss gibt. Also stecken sie drinnen und bemühen sich und tun ein bisschen so. Reden sich die Sache schön, was eigentlich nicht schön ist, weil der Fluss ins ewige Verderben fließt. Ein Mensch kann nur durch das Wunder der Wiedergeburt, der Erlösung, die durch Jesus Christus kommt, aus diesem Fluss der Sünde und des Todes herauskommen. Aus eigener Mühe ist es unmöglich, das geht einfach nicht. Ja, und sobald es einer versucht, reißt der Fluss wieder mit. Das ist logisch und die uninformierten Menschen wissen es nicht. Erkennen zwar, ja, irgendwas stimmt nicht hier mit mir, irgendwo soll es mir eigentlich besser gehen, aber es geht mir nicht gut und da haben Schwierigkeiten und Probleme. Und sie haben nicht gemerkt, dass sie im Fluss der Sünde und des Todes stecken und dass da einfach hart ist. Und dann wissen sie auch nicht, wie man den Fluss wechselt, wie man von diesem Fluss der Sünde und des Todes in den Fluss des Lebens kommt. Also muss ein Mensch durch Gottes Gnade und Kraft aus diesem Fluss heraus versetzt werden in diesen Fluss des Lebens. Und es ist der Glaube an Jesus, der versetzt einen Menschen. Er versetzt einen Menschen, wenn wir es jetzt nochmal bildlich sagen, aus dem Fluss des Todes in den Fluss des Lebens. Und dieses Versetzen, das kommt öfter vor in den Briefen des Paulus. Wenn ich hier mal lese, Kolosser 1,13, er, Jesus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier ist auch dieses Wort versetzen. Ja, es ist wieder ein anderes Bild, nicht der Fluss, sondern das, ein Reich der Finsternis und das Reich von Jesus Christus. Aus einem raus ins andere rein. Oder Römer 5,19, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Ja, auch wieder das Versetzen. Ja, das Ungehorsam des einen, das war der Adam, sind alle nach ihm, die vielen, hier schreibt er, in die Stellung eines Sünders versetzt worden. Haben gar nichts dafür können. Ja, waren vielleicht sogar selber ohne Sünde und trotzdem hatten sie die Stellung eines Sünders inne. Problem, oder? Aber genauso umgekehrt, durch den Glauben an Jesus und dessen Gehorsam als Sündopfer ans Kreuz zu gehen, werden die vielen, die das glauben, in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Ja, wieder versetzt, ja, durch Gottes Gnade, aus dem einen raus in das andere rein. Ja, vom Sünder zum Gerechten. Aus Gottes Gnade und es ist Gottes Kraft und es ist Gottes Werk. Da kann keiner was dazu tun, er kann nur Jesus als Herrn und Retter und Erlöser anrufen und annehmen, dann kommt dieses Versetzen, es wird in Kraft gesetzt. Dann funktioniert es. 1. Johannes 3,14 schreibt uns hier, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Ich finde, eine ganz tolle Aussage. Ja, weißt du das? Wir sollen es wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben gegangen sind. Aus dem Fluss der Sünde und des Todes in den Fluss des Lebens hinübergegangen, ins ewige Leben. Ja, und er schreibt ja nicht, werden wir, sondern sind wir. Wir sind, weil wir gläubig geworden sind, ins Leben übergegangen. Ja, raus aus dem ewigen Tod, aus der ewigen Verdammnis, aus dem Schmutz und Dreck und elendige Qualen. Und jetzt haben wir uns diesen Fluss des Todes vorgestellt, dann stellen wir uns jetzt einfach mal den Fluss des Lebens vor. So ein Fluss, schöner, großer Fluss, sauberes Wasser, klar, erfrischend, belebend, kein Dreck, kein Müll, keine Gefahr, keine Krankheitserreger und Keime oder Seuche, nichts. Das Wasser ist völlig gesund, es ist in einem perfekten Milieu, du kannst unbesorgt eintauchen, du kannst davon trinken, du brauchst keine Bedenken haben oder Angst haben, dass du da untergehst und absaufst. Das kannst du in dem Fluss des Lebens nicht. Du kannst da drin nicht zum Schaden kommen. Ja, du kannst in diesem Fluss nicht einmal ertrinken, weil er Leben ist. Ertrinken tut man, als man tot, oder? Also dann mal Leben. Ja, und obendrein reinigt dich dieser Fluss und ist sogar Medizin für deine Seele und für deinen Körper. Dieser Fluss ist herrlich erfrischend. Wir haben vorher gelesen, wie Kristall, so glänzt er und so, ja, so sprudelnd ist er. Da kannst du drin baden und planschen und schwimmen und du gehst nicht unter. Also wie im Toten Meer, ja, das Salzwasser, da kannst du dich auch reinlegen und gehst nicht unter. Aber wir brauchen nicht Tote mehr, ja, wir sind jetzt beim Leben. Und Jesus ist die Quelle dieses Flusses. Er selbst ist sogar dieses lebendige Wasser. Er ist nämlich das Leben, sagt Johannes 14,6. Er hat nicht bloß Leben, sondern er ist das Leben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist das Leben. Dann ist er auch der Fluss des Lebens. Und von seinem Thron geht er aus. Jetzt musst du dich selber prüfen, was für ein Bild trägst du in deinem Herzen? In welchem Fluss siehst du dich wirklich? Ja, ich meine jetzt nicht das Bild, das du jetzt im Verstand hast, weil du es jetzt gehört hast und weil du das weißt, sondern wenn du einfach einmal eine ruhige Minute hast, dann beobachte mal dich nach innen. Wo siehst du dich wirklich, wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist? Siehst du dich als Sünder im Fluss voller Dreck und Gefahr und schreist nach Rettung und keiner hört dich? Oder siehst du dich im frischen Wasser fröhlich herumplanschen wie ein Kind? Oder ist dieser Strom für dich nur so ein kleiner Rinnsal, ohne Kraft, ohne nichts? So, abgestandenes Wasser. Du musst dein inneres Bild anpassen, dass du eine richtige Vorstellung bekommst. Es ist immer wichtig, weil die Christenheit steckt fest im vielen Wissen, aber das innere Bild, das im Geist, ist noch nicht verändert. Und das ist aber eigentlich das Ausschlaggebende. Ja, was du wirklich im Herzen glaubst, was du siehst in dir, wo das Wort schon Frucht gebracht hat in dir, wo es schon verwurzelt wurde in dir. Und dann bringt es Frucht. Dann kommen die Dinge hervor, die das Wort auch versprochen hat, die Gott durch sein Wort versprochen hat. Also wir Christen sollten da nicht festhängen in diesem vielen Wissen aus der Bibel, aus Büchern, sondern wir sollen in unserem Herzen ein Bild daraus formen. Der Geist in uns ist von Neuem geboren. Der Geist in uns ist lebendig geworden. Ja, und der Geist soll auch geöffnet sein in den Christen. Ja, und da brauchst du die Macht von Jesu Blut, dass dein Geist sich öffnet, weil da ist die Quelle dieses Wassers drin. Da ist das Leben drin, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, nicht vom Bild, sondern wirklich, da ist dieses Leben, das sprudelt aus deinem Geist. Und wenn dein Geist zugeschlossen ist, ja, zugemüllt ist oder die Decke drüber liegt, sprudelt es nicht raus. Dann weißt du zwar, dass du Leben im Überfluss haben sollst und freust dich mehr oder weniger, aber es ist nicht da. Also muss da sich was öffnen. Und dann brauchst du Jesu Blut im Glauben in Anspruch zu nehmen, dass sich dein Geist öffnet, dass die Quelle wieder hervorsprudelt, dass Kraft von dir ausgeht, aus deinem inneren Menschen. Ja, vor allem in erster Linie mal die Salbung, die für dich selber ist, wo der Heilige Geist drin ist und die Bibel sagt, dass er unser Helfer ist, unser Tröster ist, unser Lehrer ist. Ja, das ist die Salbung, die Gott für dich reingelegt hat. Ich spreche jetzt nicht einmal von der Salbung für andere, das ist dann die Folge davon. Aber du musst die Quelle in dir für dich wirksam werden lassen, weil sonst kannst du nicht bestehen, wenn du für andere einsetzt und der Feind entgegengeht und du bist selber schwach, dann klappt das nicht. Dann fällst du auf die Nase. Ja, also muss das Blut Jesu den Geist in uns öffnen, reinigen, freisetzen, dass es wirklich in Fülle aus uns sprudelt, dass dieses lebendige Wasser anfängt zu fließen in Kraft. Und der Beweis ist Johannes 4,14. Da sagt Jesus, ich glaube, das war der Frau am Jakobsbrunnen, ja, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Dem Gläubigen gibt er das. Ja, dieses Wasser, dieses lebendige Wasser, wird zu einer Quelle, das ins ewige Leben quillt. In ihm, in dem der Gläubige ist, wird es eine lebendige Quelle. Das müssen wir wieder aufbuddeln. Ja, das Wasser muss fließen. Das Blut Jesu tut sein Werk, wenn du das bewusst im Glauben annimmst und Freiheit in deinen Geist sprichst, ihn freisetzt und auch den Heiligen Geist bittest, deinen Geist freizusetzen. das Wort natürlich aufnimmst. Die Schrift sagt auch vom Wasserbad im Wort. Ja, dieses Wasserbad wäscht deinen Geist, wäscht dein Herz, dass die Lügen rausgespült werden, die Zweifel und der Unglaube und alles, was nicht entsprechend der Schrift ist, wird rausgespült und das wahre, lebendige Wort bringt die Frucht, es kommt hervor. Du und ich als wiedergeborene Christen, wir gehören in den Fluss des Lebens, nicht im Fluss der Sünde und des Todes. Und wenn wir uns in diesem Fluss der Sünde und des Todes sehen, ja, dann haben wir zwar faktisch im Fluss des Lebens, aber wir riechen immer noch den Gestank von dem Fluss der Sünde und des Todes, von dessen Dreck. Ja, da ist die Wahrheit noch nicht durchgedrungen. Und dann hast du auch nicht den Spaß und die Kraft, die du haben solltest aus dem Fluss des Lebens. Aber wisse, der Fluss ist in Gang, der fließt. Und es ist unser Teil, dann auch wirklich im Glauben in diesen Fluss einzusteigen und uns von diesem Fluss mitnehmen zu lassen. Und es ist so wichtig, dass wir da in unserem Herzen ein richtiges, ein wahres Bild formen, dass es entsteht. Weil ich sage immer, viel zu lange sahen sich die Christen als Sünder an. Ja, ihnen wurde immer wieder das Gesetz und die Gebote gepredigt und was sie alles tun müssen, um Gott gefällig zu sein. Und das hat die Christenheit geprägt. Unterm Strich ist ihnen das Gesetz der Sünde und des Todes gepredigt worden. Und da muss ein für alle Mal Schluss sein. Sonst wird es nie was mit den Christen. Der Paulus sagt in Römer 8, 1 und 2, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Für die, die im Fluss sind. Für die, die in diesem Lebensstrom sind. Da gibt es keine Verdammnis mehr, weil da ist keine Sünde drin und keine Verdammnis. Ja, und dann schreibt er weiter, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Aber wieder soweit. Frei vom Fluss der Sünde und des Todes, hinein in Christus, in den Fluss des Lebens, in den Strom des Lebens. Da gehören wir hin, das ist unser Platz. Also denk viel darüber nach, damit du weißt, was und wer du bist in Christus Jesus, wo dein Platz ist und was für ein Element dich umgibt. Ja? Nicht Dreck und Schmutz und Sünde, sondern ja, Leben, Überfluss, Gnade. Das sind die Dinge, die uns umgeben im Fluss des Lebens. Das Alte, sagt 2. Korinther 5, 17, ist vergangen. Ja, das Sündige, das Tote, das Verdammte, das ist vergangen. Das Gesetz ist vergangen, das uns immer wieder angeklagt hat. Neues ist geworden. Und für wen? Für den, der in Christus ist. Wer ist in Christus? Der im Leben ist, der ihn angenommen hat als seinen Retter und Erlöser. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Ist jemand im Strom des Lebens in Christus, dann ist er nicht mehr im alten Milieu der Sünde und des Todes. Ja, der Dreck kann ihn nicht mehr erreichen. Der Fluch kann dich nicht mehr erreichen. Der teuflische, satanische kann dich nicht mehr erreichen, weil der kann nicht im Fluss des Lebens rein. Aber du musst da rein, du musst dich sehen da drin. Dein Glaube ist es, der es festmacht. Ja, das ist der Unterschied. Es gibt keine Verdammnis mehr. Es ist Gnade. Ja, und wenn jemand wirklich nicht in der Gnade lebt oder die Gerechtigkeit lebt, dann wird er von Gott nicht verdammt, sondern er wird korrigiert und wird erzogen und wird gewaschen, damit er eben passend ist. Es ist das Werk des Geistes. Und wenn du deinen Geist freigesetzt hast mit dem Blut Jesu, dann fängt diese Gerechtigkeit aus dir von innen heraus zu fließen und verändert deine Gesinnung und dein Herz und deine Werke werden sich dementsprechend anpassen. Nur so kann es eigentlich auch wirklich funktionieren. Das Leben umgibt dich in diesem Fluss und das Leben durchdringt dich. Ja, es ist einfach das A und O. Dann bist du wirklich in Christus und nicht bloß ein religiöser Christ, wo am Papier steht, dass er Christ ist. Ja, das muss in deinem Herzen stehen, dass du Christ bist, dass Christus in dir ist und nicht auf irgendeinem Papier. Gut, ja, das ist die ganze Bildersprache immer wieder in der Bibel. Das ist manchmal etwas kompliziert und manchmal auch nicht. Aber wenn man dann darüber nachdenkt und das in Verbindung bringt mit anderen Bibelstellen, dann kommt man dann schon drauf. Und das ist für uns wichtig, dass unsere Vorstellungskraft, unser innerstes Bild dementsprechend passend ist zur Schrift. das passt uns nicht, wenn du dir ganz was anderes vorstellst, wenn du die Vorstellung hast, oh, wir müssen so durchs Leben gehen mit allen möglichen Schwierigkeiten und Krankheiten und bla 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 und alles, dass das Gottes Wille wäre, dann hast du deinen ganz falschen Glauben und einen ganz falschen Fokus in deinem Herzen. Und dann hörst du die Bibel, wo es sagt, durch seine Wunden bin ich geheilt und bin gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt. Und dein innerer Mensch sagt, ja, das wäre schön, wenn es so wäre. Das würde ich mir wünschen. Aber es ist ja leider nicht so. Ja, da muss er ansetzen. Ja, das ist Zweifel im Quadrat. Das muss ausgemerzt, ausradiert werden aus unserem Geist, aus unserer inneren Haltung und Vorstellung. Deshalb ist es immer wieder wichtig, die Wahrheit zu hören, die Wahrheit darüber nachzudenken, aufzunehmen, sich auf die Bibel, die neutestamentlichen Dinge konzentrieren, weil wir sind ja schließlich in einem neuen Bund, in einem besseren Bund und wir haben den Strom des Lebens, in dem wir eintauchen dürfen. Ja, und diese Bildersprache ist halt einfach notwendig, weil, ja, wenn man sich Jesus jetzt vorstellt, als Fluss, ja, das passt eigentlich überhaupt nicht. Da muss man Wasser hernehmen, weil das Wasser fließt. Ein Mensch fließt ja nicht. Ein Mensch kann gehen, aber das Wasser fließt und deshalb ist einfach diese Bildersprache in der Bibel benutzt worden. Ja, und dann dürfen wir nicht hergehen und das alles so verreligiösen und alles so irgendwie so hindrehen, dass es passt für meine religiöse Situation. Dann brauchen wir nicht verändern. Das machen nämlich viele religiöse Leute. Sie biegen die Bibel so hin, dass es in ihr religiöses Konzept reinpasst. Aber da kommst du von Federn auf Strom, wie man fast sagen. Du musst dich der Bibel anpassen. Dann kommst du in den Fluss des Segens rein. Das ist der Unterschied. Wenn in der Bibel vom Leben gesprochen wird, dann geht es immer um Jesus. Weil er ist das Leben. Ich habe es ja vorher schon gesagt. Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist das Leben und wenn es als Fluss oder als Brot oder als Licht oder sonst was betitelt ist, es geht um Jesus. Johannes 1,4 sagt, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Ja, in Jesus war Leben, er ist das Leben. Und er hat mit diesem Leben den Menschen Licht gegeben. Licht in dem Sinn, dass sie sehen, wo er ist, dass sie sehen, wie der Weg ist, zur Rettung, zur Erlösung, zum ewigen Leben, zum Heil und zum Segen. Und er spricht nie in dem Sinne von Leben, im Sinne von Existieren. Ja, das hat die Menschheit, dieses Wort da einfach so auch benutzt. Ja, kommt ein Kind zur Welt, fängt es an zu leben. Wenn es stirbt, hört es auf zu leben. Das ist die irdische Sprache mit diesem Wort. Aber die Bibel meint was anderes. Geistliches Leben. Göttliche Lebenskraft, ewiges Leben, ein Leben aus dem Himmel, aus der Ewigkeit. Und er spricht auch von der Kraft, die in diesem Leben drinsteckt. Gott hat Adam, als er noch tote Materie war, dieses Leben eingehaucht. Dann wurde er lebendig. Es ist fast unmöglich, sich das vorzustellen, oder? Es tut man sich richtig schwer, wenn man das sich dann so vorstellt. Es ist noch Lehm und Ton und ja, Sand und vielleicht Wasser dabei, und dass das ein bisschen klebrig ist, dass man es formen kann. Und dann plötzlich wird er lebendig. Interessant, oder? Aber wenn du es mal annimmst, wenn ein Mensch stirbt, wenn ein Mensch seinen Körper verlässt, das heißt, wenn der Geist und die Seele den Körper verlassen, wenn er rausgeht und zum Herrn geht, wenn er Christ ist, ja, dann ist die Materie eigentlich nur die gleiche, oder? Ja, er ist ja nicht auf 3 Minuten verfault. Es ist der gleiche Mensch an sich, der gleiche Körper, aber er lebt nicht mehr. Er bewegt sich nicht mehr, das Herz schlägt nicht mehr, die Nervenleitungen fließt kein Strom mehr, nichts mehr, vorbei. Nur weil der Geist rausgegangen ist, weil das Leben Gottes den Körper verlassen hat, das man ursprünglich eingehaucht wurde. Dann ist es wieder Materie. Dieses Leben, und von dem reden wir, vom Leben, das Gott in den Menschen gegeben hat. Und der nicht bekehrt ist, dessen Geist und Seele geht halt nicht ins ewige Leben. Aber existiert trotzdem weiter, ist ja nicht in nichts aufgelöst. Der Körper löst sich auf, ja. Aber auch der Geist und die Seele eines Nicht-Wiedergeborenen existieren weiter, aber eben leider in ewigen Verdammnis, in ewiger Pein. Und da ist Ewigkeit schon sehr lang, oder? Ungute Sache. Für uns ist das Wort ewig wunderbar, weil ewig in Herrlichkeit, das ist doch erst einmal richtig toll. Ja, so ist es, wenn ein Mensch stirbt, der bewegt sich nicht mehr, es ist einfach tot. Der Körper ist tot, der Geist hat den Körper verlassen und der Leib zerfällt wieder zu Staub. Wie es auch heißt, aus Staub bist du gemacht und zu Staub wirst du zurückkehren. Ist so. Außer Jesus kommt wieder und wir werden verwandelt, dann wird unser Leib in einem Moment in diesen Geistleib verwandelt und dann wird unser Leib nicht mehr zum Staub zurückkehren. Und wenn wir in diesen Strom des Lebens eingetaucht sind, dann bewirkt diese Kraft des Lebens eben Segen für uns. Weil dieser Strom ist voller Kraft und Herrlichkeit. Voller Kraft und Herrlichkeit. Dann gibt es noch eine interessante Stelle, wo auch so ein Fluss beschrieben wird in Hesekiel. Und das können wir jetzt einmal kurz anschauen. Vielleicht bloß stückweise, sonst wird das zu lang. Der Hesekiel hat eine Vision bekommen. Und er ging, wie heißt es hier, zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Also wieder Wasser. Ja, und dann ging er weiter und er hatte eine Messschnur in seiner Hand und er maß 1000 Ellen und dann durfte er durchs Wasser gehen. Und dann heißt es hier, das Wasser ging bis an die Knöchel. Also ist noch nicht so tief, oder? Vielleicht 10 cm, oder? Kann man noch leicht gehen. Dann hat er wieder 1000 Ellen weitergemessen und ging wieder in dieses Wasser. Da ging es dann schon bis an die Knie. Und nach weiteren 1000 Ellen und ging er wieder hinein in das Wasser und dann ging es schon bis an die Hüften. Und nach weiteren 1000 Ellen war der Fluss so tief, dass er nicht mehr durchgehen konnte. Er musste schwimmen. Und das wird immer tiefer. Und wir sollen nicht bloß knöcheltief in dem Strom des Lebens sein, sondern wir sollen komplett im Strom des Lebens sein. Und da dürfen wir immer tiefer hineingehen. Und er schreibt hier der Hesekiel weiter, der Herr sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden. Also geht es wieder um gesund werden, um Heilung. Wenn dieses Wasser des Lebens hinfließt, dann wird ein schlechtes Wasser gesund, wird ein lebendiges Wasser. Und dann schreibt er weiter, und jedes Lebewesen, das da wimmelt, und überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Ja, wo dieses lebendige Wasser hinfließt, wird alles leben. Das ist auch wieder Bildersprache. Visionen, wenn Gott Visionen gibt, das sind in der Regel so Bildersprache. Das ist ganz selten, gibt es natürlich auch, dass er etwas ganz Natürliches, originalgetreu in einer Vision sieht. Kommt vor, aber in der Regel gibt es Bildersprache, wenn Gott eine Vision gibt oder so ein Bild halt einfach, aber man weiß trotzdem instinktiv, was er damit meint. Gut, also, wenn wir in Christus sind, bedeutet das für uns im Strom des Lebens sein. Ja, Christus in uns bedeutet, der Strom des Lebens fließt in uns. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon irgendwo gesagt gehabt, wenn man es aus der geistlichen Sicht betrachtet, sind wir in Christus. Wir sind innen drin und er ist um uns herum. Er ist größer und wir sind drin und er umgibt uns. Geistliche Sicht. Aus der natürlichen Sicht heißt es Christus in uns. Im Natürlichen sieht man erst einmal uns, unseren Körper. Und Christus Jesus ist aber in uns. Darum ist es eigentlich das Gleiche. In Christus oder Christus in uns. Es ist einfach diese Verbindung, die uns da geschenkt ist. Und wenn diese Verbindung da ist, wenn dieses Leben in uns ist, dann fließen auch Ströme lebendigen Wassers aus unseren Leibern hinaus. Sagt die Bibel klipp und klar in Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn der Geist freigesetzt ist, wenn der Geist geöffnet ist, weil aus dem Geist quillt es hervor. Und dann strömt es aus und immer mehr. Und wenn du für Menschen betest oder für deine eigenen Situationen, geht Kraft von dir aus und verändert die Situation. Ja, dämonische Mächte fliehen, Umstände ändern sich, du legst den Kranken die Hände auf und es wird besser mit ihnen oder sie können sogar auch eine Wunderheilung empfangen, je nachdem, wie stark die Kraft von dir ausgeht. Also das, so müssen wir das lernen zu sehen. Ist bei Jesus auch so gewesen. Da heißt es auch, Kraft ging von ihm aus und er heilte alle. Lukas 6, 19. Von Jesus ging diese Kraft aus, weil er war ja das Leben. Und dieses Leben war in seinem Geist. Da müssen wir das auch sehen, weil er ist unser Vorbild und wir ahmen ihm nach. Als seine Kinder, als seine Söhne und Töchter, Brüder und Schwestern sind wir auch. Ja. Also lernen wir die Position in Christus anzunehmen, zu sehen, wer wir sind. Wir sind mit ihm verbunden und von Satan sind wir getrennt. Von Adam, von der Sünde, vom Fluch, von der Krankheit, von dem Fluss der Sünde und des Todes sind wir raus. Und solange du dich aber da drin stecken siehst und große Fragezeichen in deinem Kopf hast, hast du ein Problem. Ja, dann riechst du den Dreck noch. Also geh raus und sag, ich bin in Christus. Und Christus ist in mir. Ja, das ist die richtige Sichtweise. Und die musst du festhalten, einprägen. Ja, nicht wieder von Satan oder religiösen Menschen durch ihre Lügen rauben lassen. In Christus bist du gerecht und kein Sünder mehr, weil du hast seine Gerechtigkeit bekommen. Du hast seine Gerechtigkeit angezogen wie einen Mantel. Oder die Schrift sagt auch, wir haben Christus angezogen. Das ist wieder das, in Christus zu sein. Er ist über uns, um uns und wir sind in ihm. Das ist die richtige Sichtweise, richtige Perspektive. Und das musst du deinen Glauben einfach reinschieben, dass dein Glaube auf die Wahrheit beruht. Ja, weil viele Menschen glauben irgendwas und es ist aber nicht die Wahrheit. Dann hast du vielleicht großen Glauben an eine Lüge und das wäre ganz blöd, oder? Also glaube der Wahrheit, entscheide dich und bleibe auch dabei. Ja, wenn ein Christ anfängt, etwas zu glauben, dann ist es so, dass in der Regel plötzlich irgendwas auftaucht, das versucht, dir diesen Glauben wieder madig zu machen. Und Lüge oder Zweifel oder blöder Umstand oder Ablenkung, damit ja dieses Wort sich nicht mit deinem Glauben verbinden kann. Aber das ist unsere Aufgabe, da Kontrolle drüber zu halten. Lass dir nicht immer die Butter vom Brot nehmen. Weil deine Glaubenssichtweise ist unterm Strich ausschlaggebend, ob du in deinem Leben im Sieg lebst oder in der Niederlage. Und denk dran, unser Motto war doch, Niederlagen werden nicht akzeptiert. Aber da brauchst du die Wahrheiten als Waffen des Lichts, um standzuhalten. Weil eine Lüge, die du glaubst, ist ein Riss in der Mauer. Ja? Da kann der Feind immer wieder eindringen. Also lassen wir diese Kraft, diese Lebenskraft aus unserem Geist rausfließen. Das ist auch eine Entscheidung von dir. Nicht denken, ja, das wird schon irgendwie, wenn der Herr will, wenn der Heilige Geist meint. Nein, du entscheidest. Der Herr hat den Heiligen Geist in dich hineingelegt, dass er dir hilft, aber du entscheidest, ob du ihn fließen lässt, ob du Wahrheit tankst oder Lüge konsumierst. Ja. Jesus wird auch in der Apostelgeschichte 3,15 als der Fürst des Lebens bezeichnet. Ich lese mal Apostelgeschichte 3,14 und 15. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Also der Petrus hat ihnen ein bisschen die Leviten gelesen, weil sie haben den Barabbas freihaben wollen, einen Mörder wollten sie freihaben und Jesus wollten sie gekreuzigt sehen. Aber er ist auferweckt. Und er nennt hier Jesus den Fürsten des Lebens. Und Fürst heißt eigentlich der Erste, ja. Der Anfang. So ist Jesus der Anfang des Lebens. Und unterm Strich ist aber auch wieder unser Ziel, oder? Der Fürst des Lebens. Jesus ist, er ist das Leben. Durch ihn ist alles entstanden, sagt die Bibel. Was ist? Alles ist durch ihn und für ihn entstanden. Und alles ist auch zu seiner Ehre entstanden. Alles ist für ihn. Jesus, den Herrn, unseren Gott. Den Fürsten des Lebens. Und da sehen wir wieder, beim Leben. Und einen Vers haben wir noch da, wo der Paulus auch vom Leben spricht. Und er sagt, dass der Mann glücklich sein kann, der Versuchung erduldet. Also Versuchung mit Zweifeln, mit Schwierigkeiten, mit allen möglichen Widerständen. Da kann er sich bewähren in der Situation. Und dann wird er, wenn er sich bewährt hat, seinen Glauben festgehalten hat, den Siegeskranz des Lebens empfangen. Denn der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Jakobus 1,12. Ja, und durch dieses Versuchung erdulden, standhalten, den Glauben bewähren zu können, das bedeutet eigentlich, ja, ich liebe Jesus. Ja, es gibt Leute, die schreien, ja, ich liebe Jesus, Halleluja, Jesus. Und sobald irgendwas nicht ganz so läuft, ist Jesus auch gleich nicht mehr interessant. Ja, die sind nicht die, die ihn lieben, sondern die, die an ihm festhalten, auch in Versuchung und in Schwierigkeiten. Das sind die, die ihn lieben und die bekommen den Siegeskranz des Lebens. Also sei nicht gleich zu Tode betrübt, wenn einmal Versuchung kommt, wenn einmal Schwierigkeiten auftauchen, ob jetzt aufgrund des Glaubens oder an anderer Stelle, bleib dabei, nimm Jesus mit ins Boot, ja, und vertraue ihm und bete und benutze die Waffen des geistlichen Kampfes, damit du bestehen kannst, damit dein Glaube sich bewähren kann und der Herr wird dich durchtragen und der Siegeskranz des Lebens wird über dich gelegt. So, Lorbeerkranz, ja, hat es damals gegeben im Römischen Reich. Da gab es noch nicht eine Goldmedaille, da gab es einen Lorbeerkranz. Und dieses Bild hier hat der Paulus benutzt, Siegeskranz. Und dieser Vers wird bei den meisten so benutzt, ja, den Siegeskranz des Lebens kriegen wir dann, wenn wir sterben, wenn wir nach Hause gehen, wenn wir abtreten von dieser Welt. Ja, sicher auch, aber nicht nur. Ja, weil was hat das mit Versuchung erdulden und bewähren dann zu tun? Nach Hause gehen tut der andere ein Christ, der sich nicht bewährt hat, auch irgendwo. Also hier brauchen wir dann auch die Siege und die Belohnungen und dann beim Herrn, ja, dann klar sowieso. Gut, da höre ich jetzt dann auf. Der Strom des Lebens, ihr müsst es wissen, er fließt. Er fließt und er hört niemals auf. Die Frage ist nur, wie weit bist du drin? Knöcheltief, knietief, hüfttief oder schwimmst du drin? Lerne, da drin zu schwimmen, einzutauchen. Was Besseres kann dir als Christ eigentlich gar nicht passieren. Und lass dir nicht, ja, wie man so schön sagt, immer die Butter vom Brot nehmen, sondern bleib in dieser Fülle, in diesem Leben, in diesem Lebensstrom, weil Jesus ist dieser Strom. Jesus ist das Leben. So, und diesen Jesus wollen wir preisen.